liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Kyung-ha heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Mittwoch. Ärzte und Pflegebeschäftigte haben mit einem Teilstreik ihren Protest gegen das jüngst verabschiedete Krankenpflegegesetz bekräftigt. Sie legten heute für einen Tag ihre Arbeit nieder oder machten früher Dienstschluss. Im ersten Beitrag beschäftigen wir uns damit, weshalb über das Krankenpflegegesetz gestritten wird. Danach hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Nach dem Umzug der US-Basis in Yongsan soll das in Südkorea zurückgegebene Grundstück in einen Yongsan-Park für die Bürger umgestaltet werden. Ein Teil davon wird vorab als Garten für Kinder morgen eröffnet. Mehr darüber im dritten Teil. Weiter erfahren Sie über einen kostenlosen Service des Seouler Bezirks Gangbuk für die Reparatur von Regenschirmen und das Schleifen von Scheren und Messern. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Vorerst aber etwas Musik, hören Sie Ba-Ba-Ba, gesungen von Kreung Pap. Aus Protest gegen die jüngste parlamentarische Verabschiedung des Krankenpflegegesetzes haben Ärzte und Krankenpflegehelfer heute einen Teilstreik durchgeführt. Mitglieder eines Zusammenschlusses aus 13 Organisationen im Bereich Gesundheit und Medizin ließen sich beurlauben oder arbeiteten kürzer. Am Nachmittag versammelten sie sich landesweit zu Massenkundgebungen, bei denen sie die Verabschiedung des Krankenpflegegesetzes im Eilverfahren scharf kritisierten. Die Organisationen wollen auch am 11. Mai auf dieselbe Weise vorgehen und Urlaub in Anspruch nehmen. Um eine Unterbrechung der medizinischen Versorgung möglichst zu verhindern, sollten Ärzte und Krankenpflegehelfer selbst darüber entscheiden, ob und zu welcher Tageszeit sie an der kollektiven Aktion teilnehmen. Die Organisationen fordern, dass Präsident Yoon Song-yeol von seinem Recht auf die Forderung nach einem Überdenken und damit seinem Vetorecht Gebrauch macht. Falls nicht, kündigten sie für den 17. Mai einen Generalstreik an. Das Krankenpflegegesetz legt den Arbeitsbereich der Krankenschwestern und Pfleger sowie die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen fest. Umstritten ist die Formulierung Kommune in Paragraph 1 des Gesetzes. Darin steht, dass die notwendigen Einzelheiten festgelegt würden, damit alle Bürger in medizinischen Einrichtungen und in der Kommune in die Gunst einer Krankenpflege von hohem Niveau kommen. Ärzte sind der Ansicht, dass damit den Krankenschwestern und Pflegern Freiraum gegeben werde, in der lokalen Gemeinde ohne Leitung eines Arztes selbstständig eine Praxis zu eröffnen und medizinisch tätig zu sein. Es wird auch darauf hingewiesen, dass bereits ein System für die kommunale Pflege und Fürsorge durch Krankenschwestern existiere und in dieser Hinsicht ein gesondertes Gesetz nur für Krankenschwestern und Pfleger überflüssig sei. Eine Person des Zentralen Verbands für die Wohlfahrt alter Menschen sagte, dass es bereits ein Zentrum für die Krankenpflege durch Hausbesuche gebe. Dem bereits bestehenden Gesetz nach seien Einrichtungen für alte Menschen zudem verpflichtet, examinierte Pflegekräfte und Helfer einzustellen. Der Pflegeservice sei bereits institutionell geregelt. Es sehe daher ganz so aus, als sei mit der Hinzufügung der Formulierung Kommune die Absicht verbunden, den Krankenschwestern und Pflegern Privilegien einzuräumen, hieß es. Die in der Pflege Beschäftigten weisen jedoch die Möglichkeit einer eigenständigen Praxiseröffnung zurück. Eine Person des Krankenpflegeverbands sagte, dass Krankenschwestern und Pfleger dem Gesetz zur medizinischen Versorgung nach über keine Rechte zur Eröffnung einer Praxis verfügten. Der Verband betonte, dass Aufgaben, die Gesundheit und Pflege der Bürger betreffend, vor dem Hintergrund der rapiden Gesellschaftsalterung immer wichtiger würden. Zum Zwecke des Ausbaus und der Verbesserung der Fürsorge und Pflege innerhalb einer Gemeinde sei es wichtig, dass mit dem Ausdruck Kommune ein fester Rahmen bestimmt werde. Krankenschwestern seien bereits in verschiedenen Einrichtungen der Gemeinde tätig. Deren Aufgabenbereiche würden in über 90 Gesetzen erwähnt. Diese vereinzelt vorkommenden Regelungen würden in den Krankenpflegegesetz zusammengefasst. Ein Streitpunkt ist auch, dass das Gesetz für die Prüfung zur Krankenpflegehelferin oder zum Helfer eine gewisse Obergrenze zum Bildungsstand voraussetzt. An einer Prüfung für den Erwerb einer Lizenz zur Krankenpflegehelferin können nur diejenigen teilnehmen, die eine entsprechende Ausbildung an einer Berufsoberschule genossen oder in einer privaten Einrichtung einen entsprechenden Kurs absolviert haben. Krankenpflegehelfer sagen, dass eine solche Einschränkung ein Widerspruch zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Pflegekräften sei. Zondungen vom Verband der Krankenpflegehelfer sagte, es gebe keinen anderen Ausbildungsberuf, für dessen Erlernen ein bestimmter Bildungsstand vorausgesetzt werde. Dies widerspreche dem Recht auf Bildung. Krankenschwestern und Pfleger vertreten hingegen den Standpunkt, dass diese Regelung dem Kurs der Regierung entspräche, die Beschäftigung von Oberschulabsolventen zu erweitern. Für den Beruf des Krankenpflegehelfers benötige man keinen akademischen Abschluss. Es sei daher richtig, dass Krankenpflegehelferinnen und Helfer an Berufsoberschulen und in privaten Einrichtungen ausgebildet werden. Zeit für Korea hautnah. Heute geht es um eine Ausstellung zum Alltag von Unabhängigkeitskämpfern. In der Nationalen Gedenkhalle der provisorischen Regierung Koreas findet derzeit eine Sonderausstellung statt, die den Alltag der Unabhängigkeitskämpfer gegen die japanische Kolonialherrschaft beleuchtet. Die Ausstellung Ideale und Alltagsgeschichten der Familien der provisorischen Regierung ist in 3 Sektionen in chronologischer Abfolge eingeteilt. Hören wir zuerst Näheres von Kuratorin Kang Do-hye.
대한민국 임시정부 요인들과 그 가족들은 약 27년이 넘는 시간 동안 낯선
Die Angehörigen der provisorischen Regierung der Republik Korea in Shanghai und deren Familien haben die 27 Jahre in der Fremde einen Alltag voller Nöte gelebt. Es soll gezeigt werden, dass deren Ideal trotz ihres schwierigen Lebens stets in der Unabhängigkeit Koreas lag. Die Ausstellung beschäftigt sich diesmal nicht nur mit den Schlüsselpersonen der provisorischen Regierung, sondern auch mit der Alltagsgeschichte von Unabhängigkeitsaktivisten, die von Nordamerika, Mexiko, Kuba und anderen Ländern aus die provisorische Regierung finanziell unterstützten. Es sollen damit auch die Aktivitäten der relativ noch unbekannten Unabhängigkeitsaktivisten beleuchtet werden. Die Ausstellung wurde mit viel Filmmaterial bereichert, damit die Besucher lebendiger nachvollziehen können, wie die Unabhängigkeitsaktivisten und deren Familien lebten, wie sie mit ihren Nöten umgingen und was sie fühlten. Filme zeigen die Reise der Unabhängigkeitsaktivisten nach Hawaii, Shanghai, Paris und nach Yucatan. Gegenstände, die von den Mitgliedern der provisorischen Regierung genutzt wurden, führen den Alltag unter der Exilregierung vor Augen. Ein Herzstück der Sammlung ist ein Brillenetui des bekannten Freiheitskämpfers Yun Bong-il. Yun verübte 1932 in Shanghai ein Bombenattentat, dem mehrere führende Repräsentanten der japanischen Besatzungsmacht zum Opfer fielen. Hier sehen Sie ein Brillenetui von Yun Bong-il. Yun Bong-il kam etwa 1931 nach Shanghai. Um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, jobbte er in einer Fabrik, in der Gegenstände aus Rosshaar hergestellt wurden und er verkaufte auch Gemüse. Das Brillenetui trug er bei sich, als er das Bombenattentat verübte. Zu der Zeit, als das Etui von der japanischen Regierung an Südkorea zurückgegeben wurde, befand sich noch die Brille darin. Sie ist inzwischen verloren gegangen. Auf dem Brillenputztuch steht der Name des Gebets Samaro in Shanghai sowie der Name eines Brillengeschäfts. Daraus kann man schließen, dass Yun Bong-il seine Brille in einem Geschäft in Samaro gekauft hat. Die 2. Sektion beschäftigt sich mit Unabhängigkeitskämpfern, die von Nordamerika, Mexiko, Frankreich, China und Kuba aus aktiv waren.
서영애
schloss sich im jungen Alter von 17 Jahren der Bewegung des 1. März an. Auf der Flucht vor der japanischen Polizei begab er sich nach Shanghai zur provisorischen Regierung. Auf Ratschlag von Kim Gu ging er nach Frankreich, um in Paris zu studieren. Während seines Studiums betätigte er sich diplomatisch für die Unabhängigkeit Koreas. In dem Teil über den Alltag der Freiheitskämpfer in Hawaii wird vor allem den Unabhängigkeitskämpferinnen nachgespürt. Auf Hawaii und in anderen Gebieten in den USA wurden zwei Frauenorganisationen gegründet, die die Unabhängigkeitsbewegung unterstützten.
대한여자 애국단이 설립돼서 독립운동을 지원하는 그런 활동들을 하게 됩니다.
Die Ausstellung zeigt bisher unbekannt gewesene Facetten des Lebens von Unabhängigkeitsaktivisten, die sich in der Fremde für die Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialmacht einsetzten. Sie stößt daher bei den Besuchern auf großes Interesse. Hören wir zum Schluss eine Besucherin über ihre Eindrücke. Die Ausstellung ist insofern sehr interessant, als sie nicht nur die mit diplomatischer Tätigkeit im Vordergrund stehenden Persönlichkeiten, sondern auch diejenigen Aktivisten beleuchtet, die beständig im Hintergrund agierten, indem sie beispielsweise die für die Unabhängigkeitsbewegung nötigen Geldmittel beschafften. Es hat mir gefallen, dass ich mir das, was ich nur aus Texten kannte, anhand von Relikten vergegenwärtigte. Teil des von den US-Truppen in Südkorea zurückgegebenen Grundstücks im Seouler Bezirk Yongsan wird sich als Yongsan Familienpark in neuer Gestalt den Bürgern präsentieren. Anlässlich des ersten Amtsjubiläums von Präsident Yoon Song-yeol wird ein Teil morgen am Donnerstag als Yongsan Garten für Kinder eröffnet. Auf diesem Grundstück waren seit dem japanisch-koreanischen Protektoratsvertrag im Jahr 1904 japanische Truppen stationiert. Nach der Unabhängigkeit Koreas diente der Teil Seouls bis heute als US-Stützpunkt. Nach ungefähr 120 Jahren wird das für die Allgemeinheit gesperrt gewesene Grundstück der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht. Das Präsidialamt teilte gestern mit, dass im Vorfeld der offiziellen Einrichtung des Yongsan Parks auf einer Fläche von etwa 900.000 Quadratmetern, der nach dem Abschluss des Umzugs der US-Basis geplant sei, ein Garten für Kinder gestaltet worden sei. Dieser befindet sich auf einer Fläche von ungefähr 300.000 Quadratmetern vor dem Präsidialamt und werde am 4. Mai eröffnet. Der Bau des Gartens habe ein Jahr gedauert. Bei der Gestaltung des Yongsan Gartens für Kinder wurden die Flächen des früheren US-Stützpunktes ihrer neuen Funktion gerecht umgewandelt und neue Einrichtungen geschaffen, in denen Kinder und ihre Familien ihre Freizeit verbringen können. Vom Café Olim aus hat man einen Blick auf eine große Rasenfläche. Auf dem Platz befanden sich früher 4 Tennisplätze der US-Soldaten. In dem Café werden CO2-reduzierte Kaffeebohnen verwendet und Snacks verkauft, die von Menschen mit einer Behinderung zubereitet werden. Geplant sind auch gemeinsame Projekte mit Cafés in der Umgebung, die von jungen Menschen betrieben werden. Auf einem Aussichtshügel kann man den ganzen Garten überblicken. Auch hat man von dort aus eine gute Aussicht auf den Namsan-Berg und das Nationale Museum. An der östlichen Seite des Gartens befindet sich ein Sportfeld, auf dem demnächst ein Baseballplatz und Fußballplatz für unter 12-Jährige entstehen sollen. Hier sollen auf Einladung des Präsidialamtes Jugend-Baseballturniere und Fußballturniere stattfinden. Einem Mitarbeiter des Präsidialamtes nach seien wegen eventueller Verseuchungen durch die Nutzung des Grundstücks durch US-Truppen genaue Umweltuntersuchungen durchgeführt worden. Im vergangenen und in diesem Jahr sei die Luftqualität an mehreren Stellen genauestens überprüft worden. Das gesamte Grundstück des Gartens sei mit einer 15 cm dicken Erdschicht belegt und darauf ein Rasen angelegt worden, um den Kontakt mit dem Boden zu vermeiden. Auch wurden zusätzliche Maßnahmen für den Schutz vor Kontaminierung getroffen. Vor einigen Tagen im Kellergeschoss des Einwohneramts des Viertels Pondong im Seouler Bezirk Gangbuk-gu. Ein 80-jähriger Bewohner des Viertels mit Nachnamen Kim hat 4 Messer und einen Regenschirm zum Regenschirm- und Messerschleifservice gebracht, der sich im Kellergeschoss des Einwohneramtes befindet. Die Messer, die er Kim mitgebracht hatte, waren in 10 Minuten wieder scharf wie am ersten Tag. Auch sein zerknitterter Regenschirm funktionierte wieder tadellos. Der alte Mann sagte, dass man in einer Zeit der hohen Preise und Rezession so sparsam wie möglich sein müsse. Es wäre auch zu schade, Gegenstände, die man noch reparieren und nutzen kann, gleich wegzuwerfen. Der Regenschirmreparatur- und Messerschleifservice ist ein Teil des Programms des Bezirks Gangbuk zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Seit 2017 können sich Bewohner des Bezirks kostenlos ihre Regenschirme hier reparieren lassen. Seit 2020 werden auch Messer geschliffen. Bewohner, die in finanziell schwierigen Verhältnissen leben, erhalten einen Arbeitsplatz. Gleichzeitig werden Ressourcen wiederverwendet. Momentan arbeiten 5 Personen für den Regenschirm-, Reparatur- und Messerschleifdienst. Die meisten Bewohner, die kommen, um ihre Scheren und Messer schleifen zu lassen, sind über 60-jährige Senioren. Eine 63-jährige Person mit Nachnamen Cho sagte, dass sie aus dem Gemeindeblatt über den Service erfahren habe. Frau Cho brachte 2 Messer und einen Sonnenschirm mit. Aus dem Sonnenschirm war eine Schiene herausgebrochen. Den Sonnenschirm habe sie einst für 15.000 Won in einem Kaufhaus gekauft und sie hänge sehr an dem Stück. Sie habe sich gefreut zu hören, dass man Schirme hier kostenlos reparieren lassen könne. Eine Person in ihren 60ern sagte, dass sie zufällig vorbeigekommen sei und den Service gleich in Anspruch genommen habe. Das Messer schneide wieder richtig gut, sodass er schon das 5. Mal mit jeweils anderen Messern gekommen sei. Der Grund für die große Resonanz ist der, dass die Dienstleistung kostenfrei ist und dass Messerschleifdienste heutzutage sehr selten geworden sind. Messerschleifer Kim Jong-wan sagte, es gebe zwar Bewohner, die den Service in Anspruch nehmen, weil sie Geld sparen wollen, aber auch solche, die keinen anderen Messerschleifer gefunden haben, wie es sie früher häufig auf den traditionellen Märkten gab. Eine Person habe einmal 15 Messer mitgebracht. Wegen der vielen Kunden sei seitdem die Zahl der Scheren und Messer, die man auf einmal schleifen lassen kann, auf 3 beschränkt worden. Son Sang-yun, der seit 7 Jahren Regenschirme repariert, sagte, dass in der Sommerregenzeit viele Kunden käme, um ihre Regenschirme reparieren zu lassen. Ein Plastikschirm aus dem Convenience Shop koste schon 10.000 Won. Es sei zu schade, einen Regenschirm wegen einer gebrochenen Schiene wegzuwerfen. Junge Menschen neigten dazu, kaputte Regenschirme in den Mülleimer zu werfen und sich gleich einen neuen Regenschirm zu besorgen. Die Kunden seien daher vorwiegend ältere Bewohner. Er hoffe, dass noch mehr Menschen, auch die Jüngeren, von dem Service Gebrauch machen. Der Service für die Reparatur von Regenschirmen und das Schleifen von Scheren und Messern wird bis November tagsüber in 13 Einwohnerzentren des Bezirks angeboten. Im vergangenen Jahr wurden in dem Bezirk von März bis November 8.032 Messer und Scheren geschliffen und 4.245 Regenschirme repariert.
Toms Korea. Vor 2 Tagen war der Internationale Tag der Arbeit. In vielen Ländern bedeutet dies ironischerweise, dass dann gerade nicht gearbeitet wird. In Deutschland hat sich aus Berlin-Kreuzberg kommend eine Tradition von politisch aufgeladenen 1. Mai-Demonstrationen etabliert, wo es regelmäßig zu Krawallen kommt. Darauf können wir hier gern verzichten, denn am Internationalen Tag der Arbeit wird in Südkorea normalerweise gearbeitet. Dieser Tag wird in Korea anders honoriert. Er ist eher ein Tag der Arbeiter und Angestellte, an denen sie ihrer gesellschaftlich wichtigen Tätigkeit vorbildhaft nachgehen sollen. Ich selbst hatte einen Unterrichtstag wie jeden Montag. Und wie an jedem 1. Mai habe ich meinen Studierenden erklärt, dass dieser Tag in Deutschland arbeitsfrei ist und wir haben daher einen Film gesehen. Sebastian, ich wage kaum zu fragen, was hast du denn am 1. Mai gemacht?
Ja, ich habe tatsächlich gearbeitet, aber nicht den ganzen Tag, sondern wie das bei uns üblich ist, an Feiertagen, also in etwa den halben Tag, ein paar Stunden. Aber normalerweise hat man schon frei als Angestellter in Korea, aber bei den Lehrern ist das was anderes und bei den Schülern, die müssen an dem Tag eben normal in den Unterricht.
Ja, Unterricht, ja, meine Arbeit besteht ja auch nicht nur aus Unterricht. Ich habe besonders viel Schreibtischarbeit zu erledigen, Hausaufgaben und Prüfungskorrekturen. Wir hatten vor einer Woche unsere Zwischenprüfungen. Das habe ich natürlich erledigen können, weil meine Unterrichtsbelastung an dem Tag nicht so sehr war wie sonst. Aber sonst habe ich das auch erlebt, dass ich manchmal den ganzen Tag dann arbeiten musste und mich daran erinnert habe, wie das früher mal in Deutschland gewesen ist, als ich da gelebt habe. Ja, welche Firmen haben denn in Korea frei an dem Tag?
Ich denke, dass eigentlich alle frei machen. Also alle angestellten Arbeiter machen an dem Tag frei. Natürlich bestimmte Betriebe müssen aufrechterhalten werden. Kann man sich leicht vorstellen. Polizei, Feuerwehr, in Krankenhäusern muss gearbeitet werden. Aber im Prinzip, also wer kann, hat wirklich dann einen Feiertag, einen normalen Feiertag.
Ja, also ich glaube aber einkaufen, das ist weiterhin möglich. Aber wenn man jetzt zur Bank gehen müsste oder irgendwie zu einem Amt oder eine Firma besuchen müsste, das sollte man vielleicht besser auf einen anderen Tag verschieben. Ja. Ansonsten sind keine besonderen Veranstaltungen an diesem Tag hier vorgesehen in Korea. Es gibt wohl politische Reden natürlich in Gedenken an die gesellschaftlich wichtige Tätigkeit. Aber zum Beispiel, ja, irgendwelche politischen Demonstrationen. Ich glaube, das ist hier, glaube ich, noch nie vorgekommen.
Noch nie, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall allgemein sehr ruhig und die Menschen nutzen das eher, um was Schönes zu machen, vielleicht mal ins Kino zu gehen oder was essen zu gehen, weil ja da meistens auch der Partner frei hat. Also das ist einfach ein normaler Feiertag und ja, ich denke, die Koreaner haben es sich verdient, denn es gab ja zuletzt wieder die Meldung, dass die Koreaner die viertlängste Arbeitszeit haben in einem OECD-Vergleich. 1915 Stunden pro Jahr sind es, also dann etwa eine 38,8 Stunden Woche. Ja, da haben sie sich diesen einen freien Tag aber auf jeden Fall verdient.
Ja, und diese Arbeitszeit ist ja noch die verkürzte. Also vor 5 Jahren wurde sie ja verkürzt auf 40 reguläre Stunden. Dazu können 12 bezahlte Überstunden pro Woche kommen. Also insgesamt 52. Das soll die maximale Arbeitszeit in einer Woche sein. Vorher lag sie bei 68 Stunden. Und ich glaube, ja, angesichts dieser Zahlen hat man sich mal wirklich einen freien Tag oder einen halben freien Tag verdient.
Ganz genau. Ja, du hast es gerade angesprochen. Also die Belastungen sind vielleicht etwas größer als in anderen Ländern. Also für die Arbeitnehmer. Es gibt ja auch Berichte über einen sogenannten Tod durch Überarbeitungen, durch Überarbeitung. Ich persönlich zweifle so ein bisschen daran, dass man wirklich also wegen zu viel Arbeit sterben kann. Aber es scheint wirklich so der Zusammenhang nachgewiesen zu sein.
Ja, ich glaube, das sind dann ist dann auch bei Leuten passiert, die deutlich mehr als die maximale Arbeitszeit geleistet haben. Also ursprünglich kommt dieser Begriff aus Japan. Da ist es schon seit den 80er Jahren vorgekommen, dass wirklich überarbeitete Angestellte plötzlich, ohne dass sie vorher krank waren, durch irgendein Herz-Kreislauf-Problem plötzlich gestorben sind. Und man konnte sich das nur durch überhöhten Stress oder überhöhte Belastung erklären. Und seitdem ist es immer wieder vorgekommen. Es ist da also schon seit Jahrzehnten in der Diskussion, ja, und seit einigen Jahren auch in Korea. Und ich habe gehört, dass 2017 anscheinend besonders viele Arbeitnehmer gestorben sein sollen. Das sei einer der Gründe gewesen, warum überhaupt die Arbeitszeit ein Jahr später dann gesetzlich verkürzt worden ist.
Genau, also die Koreaner arbeiten wirklich sehr viel. Auf der anderen Seite müsste man vielleicht auch schauen, es gibt hier auch so eine andere Mentalität. Also Anwesenheit zeigen ist wichtig und es ist dann immer auch die Frage, ob man jetzt wirklich die ganze Zeit effektiv und hochkonzentriert arbeitet. Vielleicht muss man da auch ein bisschen genauer hinschauen.
Ja, diese Mentalität ist ja nicht nur in Korea verbreitet, Japan habe ich gerade angesprochen, in China gibt es etwas Ähnliches, da gibt es diesen Begriff 996 als Arbeitsleitbild. Viele Firmen halten sich daran, es bedeutet von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeiten und zwar 6 Tage die Woche. Zum Beispiel der Alibaba-Gründer Jack Ma ist ein großer Fan von dieser Mentalität, obwohl auch wenn man das umrechnet, das wären 72 Stunden Arbeit pro Woche, das ist viel mehr als selbst in China gesetzlich maximal vorgeschrieben ist.
Ja, aber auch in Korea ändert sich da vieles. Also ich glaube, junge Menschen sind da nicht mehr so bereit dazu, den ganzen Tag auf der Arbeit zu verbringen. Die wollen eben auch ihre Freizeit genießen. Also Work-Life-Balance ist das Stichwort. Und ich glaube, da wird sich auch noch mehr ändern in Zukunft, so dass wir noch ein bisschen mehr frei haben könnten, hoffentlich.
Angesichts der niedriger Geburtsraten ist das vielleicht auch ein kleiner Hinweis, dass die Leute sich ein bisschen um ihre Familie und Familienplanung kümmern sollten, anstatt nur ums Arbeiten. Und vielleicht wird sich ja die Geburtsrate in nächster Zukunft auch ein bisschen ändern. Wir hoffen natürlich aufs Beste und sagen alles Gute bis nächste Woche. Auf Wiederhören von Thomas Kuklinski-Reh
und Sebastian Ratzel. Auf Wiederhören.
Und das war's dann auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.